Adressieren wir doch einfach mal den Elefanten im Raum. Ihr könnt uns nicht sehen und wir können euch auch nicht sehen.
Aber irgendwie ist es doch auch gut, dass überhaupt darüber diskutiert wird.
Also, wenn ihr mich fragt, ist das doch kompletter Blödsinn.
Nee, also sowas kann ich echt nicht schauen. Das Frauenbild in den Filmen geht gar nicht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hörbar anders. Hörbar anders ist eine Initiative von Studierenden für Studierende. Wir machen hörbar, was Texte so nicht leisten können. Fragst du dich auch manchmal, wie du Texte der Medienwissenschaft noch einmal ganz anders entschlüsseln kannst? Dann bist du in diesem Podcast genau richtig. Hier bekommst du Antworten auf Fragen und vor allem lernst du ganz andere Methoden und Formate kennen, die dich beim Arbeiten mit medienwissenschaftlichen Texten mit ganz neuen Impulsen versorgen.
Hallo an alle, die sich gerade unseren Podcast anhören. Ich bin Monique.
Hallo und ich bin Clara. Hey Monique, sag mal, hast du den Text von Walter Benjamin verstanden? Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Worum geht's da genau?
Lust auf eine kleine Zeitreise in die 30er Jahre?
Hallo, ich spreche Walter Benjamin, deutscher Philosoph, Übersetzer und Kulturkritiker. Geboren 1892 und später als Jude von den Nationalsozialisten verfolgt, befand er sich bereits im Exil in Frankreich, als er 1935 den Text schrieb und 1936 veröffentlichte.
Der erst später zu einer der wichtigsten Gründungsdokumente der Kultur- und Medientheorie der Moderne werden würde.
Doch zunächst gehen wir mal den Titel Wort für Wort durch. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Es geht um die technische Reproduktion von Kunstwerken im Zeitalter der Moderne, also des 20. Jahrhunderts bis in die 30er Jahre, als der Film, Kinos und der Faschismus, der die moderne Kunst als entartet präsentierte, aufkam und die Massenmedien wie zum Beispiel das Radio im Alltag der Menschen präsent wurden. Aus einer marxistischen Perspektive heraus vertritt er die These, dass die Kunst und ihre Rezeption auf allen kulturellen Gebieten einem Wandel auf zweierlei Weise unterworfen seien. Durch die Möglichkeit der massenhaften Reproduktion und die daraus resultierende, vervielfältigte Abbildung der Wirklichkeit.
Genau. Dies führt dazu, dass sich die kollektive Sinneswahrnehmung der Menschen und sogar das Wesen des Kunstwerks an sich verändern. Denn durch Abkopplung von Ort und Zeit verliere das Kunstwerk seine Aura. Also beschreibt Benjamin hier die Veränderung der sozialen Funktion der Medien durch die Möglichkeit der technischen Reproduktion. Was dies alles mit der Demokratisierung der Kunst und politischem Potenzial oder Konsequenzen technischer Reproduzierbarkeit zu tun hat, klären wir heute. Adressieren wir doch einfach mal den Elefanten im Raum. Ihr könnt uns nicht sehen und wir können euch auch nicht sehen. So viel wir wissen, könntet ihr euch unseren Podcast gerade in der Bahn anhören oder bei einem Spaziergang.
Oder im Bett oder unter der Dusche. Oder ihr hört uns überhaupt nicht zu und malt nebenbei ein Bild.
Worauf wir hinaus wollen ist, dass das Format des Podcasts und die Apparatur, die wir nutzen, um diesen Podcast aufzunehmen, eine direkte Kommunikation zwischen uns und euch, der Zuhörerschaft, verhindert und damit eine zeitliche und örtliche Verschiebung betont. Wir können euch alles Mögliche erzählen und im ersten Moment könnt ihr nur dasitzen und zuhören. Aber dadurch, dass ihr von uns direkt angesprochen werdet und wir uns genau überlegt haben, wie wir jeden Satz formulieren, sodass ihr nicht das Interesse verliert, steigt oder sinkt, je nachdem, wie wir den Podcast gestalten, auch eure Möglichkeit, in den Podcast einzutauchen und sich einzufühlen. Erinnert ihr euch noch an die Musik, die wir anfangs abgespielt haben? Spoiler Alert, wir sind nicht wirklich in den 30ern. Das Geräusch der Pferdehufe vom Ort ihrer Aufnahme sind nicht mehr das Original, sondern die technische Reproduktion hat es uns erlaubt, das Geräusch hier reinzubringen. Auf diesen Punkt geht Benjamin in seinem Text als einer der Effekte der technischen Reproduktion ein. Wo wir gerade davon sprechen, weißt du eigentlich, was das ist?
Benjamin unterscheidet zwischen manueller, von Hand und technischer Reproduktion. Kunstwerke sind schon immer reproduzierbar gewesen. In der griechischen Antike hat man in kleinem Ausmaß den Guss und die Prägung von Kunstwerken wie Bronzen, Terrakotten und Münzen angewandt.
Aber inwieweit ist die technische Reproduktion des 20. Jahrhunderts eine Neuheit?
Das reproduzierte Kunstwerk wird in immer steigendem Maße die Reproduktion eines auf Reproduktion angelegten Kunstwerks.
Die technische Reproduktion erreicht um 1900 den Standard einer neuen künstlerischen Verfahrensweise, durch die sich das Wesen oder die Gestalt der Kunst verändert, da die Idee der technischen Vervielfältigung und Möglichkeiten und Bedingungen in den aktuellen und zeitgenössischen Kunstwerken immer schon angelegt und bei der Produktion mitgedacht sind. Als Beispiel, das Kunstwerk oder das Gemälde wird so angelegt, dass es sich gut in Museen präsentieren lässt. Der Mensch tritt aber in den Hintergrund, die Technik aber in den Mittelpunkt, worauf wir noch beim Film zu sprechen kommen werden. Die Reproduzierbarkeit als zentraler Begriff verweist auf den Vorgang des Reproduzierens, auf die in und durch die Medien auch in Kunst angelegte Reproduzierbarkeit, wie die Vervielfältigung, die massenweise Reproduktion und Beschleunigung der Prozesse durch Massenmedien. Es geht also weniger um die entstandenen Produkte.
Und wie unterscheidet er dann das technisch reproduzierte Kunstwerk vom echten, originalen Kunstwerk?
Hier spielt jetzt der Begriff der Aura eine wichtige Rolle. Die Aura natürlicher Gegenstände beschreibt Benjamin als, ich zitiere,
einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag, an einem Sommernachmittag, ruhend einem Gebirgszug am Horizont oder einem Zweig folgen, der einen Schatten auf den Ruhenden wirft. Das heißt, die Aura dieser Berge, dieses Zweiges, atmen.
Sehr metaphorisch. Also geht es um eine gewisse Einzigartigkeit oder Echtheit des auratischen Kunstwerks?
Genau, das ist seine traditionelle Rolle, bevor es die Möglichkeit der technischen Vervielfältigung gab.
Der einzigartige Wert des echten Kunstwerks hat seine Fundierung im Ritual, in dem es seinen originären und ersten Gebrauchswert hatte.
Der Wert des auratischen Kunstwerks liegt in dem Werk selber, in den Ritualen und Traditionen, in denen das Kunstwerk eingebunden ist und für die es produziert wurde. Die Besonderheit dabei, das auratische Kunstwerk kann immer nur im Hier und Jetzt existieren. Als Original hat es nicht die Idee, vervielfältigt oder reproduziert zu werden. Häufig ist das Kunstwerk nicht darauf ausgerichtet, dass es irgendjemand sieht.
Wie zum Beispiel Götterstatuen, die nur für Priester zugänglich waren, oder Madonnenbilder, die verhängt blieben.
Was dieser Podcast eben nicht mehr aufweist, eine Ort- und Zeitgebundenheit gibt Kunstwerken einen gewissen Kultwert. Im Laufe der Zeit wurde das Kunstwerk durch die Möglichkeit der technischen Reproduktion aus dem religiösen Ritual befreit und es erfolgt eine Verschiebung hin zu reproduzierten Kunstwerken mit Ausstellungswert. Durch massenhafte Vervielfältigung wird das Kunstwerk aus seinem ursprünglichen traditionellen Zusammenhang gerissen. Die Ausstellbarkeit, die Legitimierung der Kunst, wird nur einem Massenpublikum zugesprochen. Beim Podcast zum Beispiel entscheiden Klickzahlen der Zuschauer und Resonanz in den Medien über den Erfolg, aka das Ranking. Somit wird das Kunstwerk in Ware verwandelt. Es gibt unzählige Kopien, welche der Mensch, der Moderne, an sich heranholen und besitzen will. Benjamin beschreibt dies als den Zerfall oder die Verkümmerung der Aura. Bei Benjamin zeigt sich ebenfalls im Text der Übergang von einer sozialistisch geprägten kulturtheoretischen Gesellschaftskritik Benjamins hin zu den Anfängen einer Medientheorie. Dies tut Benjamin, indem er das Beispiel des Films heranzieht und sich auf die Beziehung zwischen der Apparatur und dem Publikum konzentriert oder, um es in seinen Worten zu sagen,
das Publikum fühlt sich in den Darsteller nur ein, indem es sich in den Apparat einfühlt.
Aber was genau meint er jetzt damit?
Naja, als Walter Benjamin seinen Text verfasst hat, gab es eine große Krise zwischen dem Theater und dem Film. Sinnbildlich lässt sich diese Krise auf den Verfall der Aura in der Kunstwelt beziehen. Wo sich der Schauspieler auf der Theaterbühne noch direkt ans Publikum wendet, hat der Schauspieler im Film nur eine Kamera vor sich. Die Apparatur, in dem Fall die Kamera, schaltet sich zwischen Darsteller und Publikum, sodass besagter Darsteller nicht mehr die Möglichkeit hat, seine Leistung der Reaktion des Publikums anzupassen.
Ähnlich wie wir hier vor unseren Mikrofonen sitzen und gerade nicht sehen können, ob ihr gelangweilt seid oder nicht. Wir können uns nur im Voraus Gedanken machen und quasi raten, was ihr hören wollt. Wir können auch nicht auf eure Reaktion und eventuelle Rückfragen eingehen, was dazu führt, dass es eben eine sehr einseitige Kommunikation ist, falls man das überhaupt Kommunikation nennen kann.
Genau, wie Benjamin sagt, kann das Publikum sich nur in den Schauspieler einfühlen, wenn es sich in den Apparat einfühlt, da dieser als der Vermittler der beiden Seiten fungiert. Dadurch nimmt das Publikum die Rolle eines Testers ein und bewertet die Leistung des Darstellers. Zudem kommt, dass der Schauspieler seinen Part nicht als Ganzes abspielt, wie sein Theaterkollege. Er arbeitet eher einzeln, nicht chronologische Szenen ab, die am Ende vom Cutter oder Regisseur oder beiden zu einem passablen Endprodukt verarbeitet wird.
Wie hier in unserem Podcast. Wir schneiden auch Hintergrundgeräusche raus oder einzelne Sätze aneinander. Nur eben alles auf der Ebene des Tons ohne Bildmaterial. Wir fügen also viele einzelne Teile zusammen.
Im Theater spielt der Schauspieler seine Performance live für den Zuschauer und baut dadurch eine Verbindung zu diesem auf, was einer der Gründe für die Aura des Theaterstücks ist. Im Film spielt der Schauspieler seinen Part dem Apparat vor und ist dementsprechend von dem Publikum abgekoppelt. Der Apparat ersetzt das Publikum und der Schauspieler im Film wird zu einem Gegenstand, der genauso leicht auszutauschen ist wie eine Requisite.
Aber Marilyn Monroe ist auch eine Schauspielerin gewesen und sie ist unersetzlich für mich.
Das liegt an der Ikonisierung von Schauspielern durch die Filmbranche. Man kann ein Produkt besser verkaufen, wenn der Zuschauer ein Interesse an dem Gesicht hat, das er auf der Leinwand sieht. Stichwort ist hier Starkult. Wenn das Theater die Aura hat, um die Massen in den Saal zu locken, hat das Kino seine Stars. Für Benjamin ist der Film doch auch ein Beispiel dafür, wie dieser Wechsel zu Massenmedien durch die Möglichkeiten der technischen Reproduktion mehr Menschen erreicht und Filme für viel mehr Menschen zugänglicher sind, als es zum Beispiel die Sixtinische Kapelle in Rom ist. Man darf in der Sixtinischen Kapelle keine Bilder machen. Und überhaupt erst nach Italien zu kommen, ist ein ganz anderes Problem. Sogar die Arbeiterklasse ging zu Benjamins Zeit ins Kino, mit viel größeren Kinosälen, als wir sie heute haben.
Aber es hat sicher auch seine Nachteile, wenn eine so breite Masse an Menschen immer umfassenderen und direkteren Zugriff auf solche Massenmedien hat.
Das ist ein Gedanke, den sich auch Benjamin gestellt hat. Er spricht dem Medium Film ein großes Potenzial zu. Der Film dringt zum Beispiel viel tiefer in den Betrachter ein. Er führt das Ganze mit den Begriffen Chirurg und Magier aus. Der Magier steht hier in dem Fall für die Malerei, in die wir als Subjekte kontemplativ versunken sind. Es herrscht eine natürliche Distanz zum Kunstwerk und der Maler oder Magier verrät uns seine Tricks nicht. Der Film schneidet wie ein Chirurg in uns ein, viel tiefer als die Malerei. Er schafft ein zerstückeltes und illusioniertes Bild mit Effekten wie der Zeitlupe oder dem Schneiden von Szenen. Positiv sieht Benjamin hier jedoch die Erweiterung der menschlichen Wahrnehmung durch eben genau solche Effekte. Walter Benjamin würde unseren Podcast im Kontext seiner Theorie vermutlich auf die Seite des Chirurgen stellen. Der Podcast tönt dem Zuhörer,
also euch, die ihr gerade zuhört,
direkt ins Ohr, noch unmittelbarer, wenn ihr gerade Kopfhörer tragt. Das ist eine viel intensivere Erfahrung, als eine Leinwand aus einem gewissen Abstand zu betrachten.
Und was wäre dementsprechend das Negative am Film laut Benjamin?
Der Film hat ein großes Potenzial, aber laut Benjamin kann er dieses leider nicht voll entwickeln, da er durch eine kapitalistisch geprägte Gesellschaft eben auch selbst kapitalistische Züge trägt. Hier nochmal eine kleine Erinnerung daran, dass Benjamin seinen Text mit einem politischen Hintergrund geschrieben hat. Filme kosten etwas und müssen demnach auch diese Kosten decken. Da ist aber der Vorteil des Podcasts, dass eigentlich jeder mit einem Handy und einem Internetzugang einen Podcast aufnehmen und veröffentlichen kann. Natürlich nur, solange es genügend Zuschauer mit Kopfhörern und Wiedergabegeräten gibt, um sich eben diesen Podcast auch anzuhören. Aber um wieder auf die Filmbranche zurückzukommen, spielt ein High-Budget-Film nicht genug Gewinn ein, ist es ziemlich sicher, dass er keine Fortsetzung bekommen wird. Podcasts verdienen ja auch irgendwie ihr Geld, wie zum Beispiel mit eingespielter Werbung. Und damit müssten jetzt alle Fragen geklärt sein. Bist du gut mitgekommen, Clara?
Ja, tatsächlich. Ich verstehe es jetzt deutlich besser. Aber mal so ganz nebenbei, Monique, denkst du, Walter Benjamin hätte Memes oder Instagram-Stories gemocht?
Damit wären wir jetzt wieder in der heutigen Zeit angekommen, in dem schönen 2020. Und ich weiß nicht, denkst du?
Ja, ich würde die Frage mal so im Raum stehen lassen.
Damit würden wir uns dann aber auch von euch verabschieden und wir hoffen, wir haben euch einen guten Einblick in Walter Benjamins Denkweise geben können.